ich glaube, für manche Menschen kann schon tatsächlich in diesen rein theoretischen Erwägungen ein tröstendes Element drinstecken. Aber ich würde trotzdem sagen, das existenzielle Problem, da haben wir als Christen halt einfach eine Ressource, dass offensichtlich dieser Gott uns auch in unseren existenziellen Leiterfahrungen nicht alleine lässt.
Hallo Frater Xaver, welcome back.
Hi Steffi, schön wieder hier zu sein.
Freue mich sehr. Wir haben uns heute ein nicht so einfaches Thema vorgenommen. Es wird einem oft an den Kopf geworfen oder man wird oft darauf angesprochen, wie kann das denn sein, dass ein guter Gott das Leid zulässt? Aber bevor wir ganz tief eintauchen in auch so ja, die Theologie dahinter und wie man darüber nachdenken kann, wieso das zusammengehen kann, dass ein guter Gott das zulässt, wollte ich dich persönlich mal kurz fragen, welche drei Bücher du eigentlich gerne weiterempfiehlst?
Also im Noviziat, jetzt vor 2 Jahren, da hat man wirklich viel Zeit. Und da war ich auch mal, also hatte ich einfach den Freiraum mal zu lesen, wonach mir ist. Und wirklich auch mal geistigere Literatur zu lesen, was halt dann oft im Alltag durch Studium und so weiter wegfällt oder und dann ein bisschen zu kurz kommt auf jeden Fall. Und da habe ich wirklich 3 Bücher mit großem Genuss und vor allem auch innerem geistlichen Gewinn gelesen. Und das erste war, dass ich mir nochmal vorgenommen hatte, das hatte ich schon Jahre davor mal gelesen, und zwar von C.S. Lewis, Die große Scheidung.
Ja.
Kennst du bestimmt.
Ja, es ist sehr
ein
gut.
Klassiker.
Ja.
Also eigentlich über die Eschatologie, aber da steckt so viel Feingefühl und trotzdem auch tiefe Einsichten und irgendwie auch, also man merkt, es ist durchdacht, aber gleichzeitig sprachlich wunderbar gefasst. Dann das zweite, was ich mit großem Genuss das erste Mal gelesen habe, war von Chesterton, dem englischen Autor, den man ja vor allem eigentlich von, wie heißt es nochmal, Father Brown, diese Detektivgeschichten kennt. Aber der hat ein Werk geschrieben, das heißt zumindest im Deutschen Orthodoxie.
Ah ja.
Klingt erstmal ganz streng, aber es ist einfach ein Hochgenuss zu lesen, weil dieser englische Humor halt an allen Ecken und Enden durchkommt und trotzdem man einfach merkt, was für ein brillanter Geist dahinter das zuspitzen kann und eben dann auch teilweise mit Humor wirklich den Punkt setzen kann, auf den es ankommt. Und im Grunde wirklich ein Plädoyer für ein selbstbewusstes, in der Tradition verwurzeltes, auch mit Argumenten operierendes Christentum und dass man eben keine Scheu haben muss, auch mit einer säkularen Gesellschaft und Welt da in Kontakt zu treten. Also das war wirklich eine große Wonne, das Buch zu lesen. Das dritte, das ist ein bisschen kryptischer irgendwie von Graham Greene. Also auch einem katholischen Autor. Und das Buch, was ich im Noviziat gelesen habe, heißt Die Kraft und die Herrlichkeit, so ungefähr. Ich glaube, Kraft und Herrlichkeit. Und das spielt in der Zeit, die ich gar nicht vor Augen hatte, also im Mexiko des frühen 20. Jahrhunderts, wo es natürlich, also wo die Kirche sehr dominant war und wo es dann aber eine nationalistische Gegenbewegung gab und auch eine massive Verfolgung der Kirche, auch der Priester, also wirklich, dass auch viele Priester wirklich das Amt niedergelegt haben, in den Untergrund abwandern mussten. Und es geht um eine Priestergestalt, die, und das fand ich so faszinierend an der Lektüre, so ganz ambivalent, aber ich glaube eine Ambivalenz, die halt der menschlichen Natur so nahe kommt, die da nachgezeichnet wird, nämlich ein Priester, der auf der einen Seite auch in sich selber in völlige Abgründigkeiten gerät, also eine Beziehung oder mehrere Beziehungen führt, im Grunde ein Alkoholiker ist, flieht von Ort zu Ort, dort, wo er als Priester erkannt wird, das verleugnet und so. Also wirklich, man merkt, und gleichzeitig merkt man aber, wie er darunter leidet, unter diesem Zustand, der natürlich auch bedingt ist durch die Umstände, aber eben auch einfach durch seine Schwäche. Und dann gibt es aber doch immer wieder Momente, wo das eigentlich aus seiner priesterlichen Berufung dann plötzlich doch wieder in all diesem Nebel und in dieser Dunkelheit dieser Zeit und auch seiner persönlichen Situation und seiner Umstände dann doch wieder aufleuchten und es irgendwie am Ende dann doch schafft, durch all den Morast auch des eigenen Lebens und der eigenen Sündigkeit und so, doch immer wieder so durchzubrechen. Und das eben auch literarisch gefasst auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Cool. Also auch sehr ans Herz gelegt.
Das habe ich noch nicht
gelesen.
Nicht
so ein Klassiker, ja, genau.
Ja, bei Orthodoxie habe ich nur angefangen. Also ich habe jetzt 2 neue Bücher zum Lesen, weil das eine habe ich schon zu Hause, Orthodoxie von Chesterton, und das Graham Greene habe ich noch nicht zu Hause. Also habe ich noch was auf meine Liste zu setzen.
Sehr gut.
Vielen Dank. Ich bin so ein großer Buchempfehlungssammler. Ich lieb's. Also, Frater Xaver, dieses Thema Gott und das Leid, ich will es irgendwie auch mit einer gewissen Sensibilität beginnen, weil ich glaube, ja, heute, wenn wir allein heute zu existieren und die Nachrichten mitzubekommen, man ist mit so viel Leid konfrontiert, sei es Naturkatastrophen, sei es wirklich Verbrechen an Menschen und unschuldigen Menschen. Es ist ziemlich schwer, das zu ertragen. Und ich finde auch, oft als gläubiger Christ stellt sich dann einfach diese Frage, wie natürlich, dass man sich denkt, hey, wie kannst du das zulassen? Warum machst du nichts? Wie geht es, dass ich an einen guten Gott glaube und trotzdem so viel Unrecht und so viel Böses in dieser Welt passiert? Und dann sprechen wir ja noch gar nicht von dem, was mir vielleicht widerfährt. Also gibt ja auch Menschen, die wirklich dann persönlich damit ringen. Also sie sind persönlich von etwas betroffen und ringen damit. Aber vielleicht erstmal so diese eher theoretische Überlegung, wie kann es überhaupt sein, dass Gott gut ist und Böses passiert in der Welt? Das nennt man auch die Theodizee-Frage, oder? Was genau ist die Theodizee-Frage? Vielleicht kannst du mal so anfangen, ja. Weil ich weiß, es ist ein Begriff, aber
ja. Ja. Genau, pirschen wir uns mal langsam ran an den Themenkomplex. Und du hast völlig recht, dass der fürs Hirn ganz interessant ist, aber das Hirn natürlich auch immer eine gewisse Distanziertheit herstellt. Und das fällt halt beim Leid besonders schwer, weil wir alle in größerer oder schwächerer Form natürlich mit Leid selber konfrontiert sind oder es bei anderen, die uns nahe sind, mitbekommen und so weiter. Also ich denke, wie man sich dem Themenkomplex am Anfang erstmal ganz gut nähern kann, ist, dass man eine Unterscheidung trifft zwischen dem Problem des Übels oder dem Problem des Leides allgemein, weil das ja ein Thema ist, was erstmal alle Menschen betrifft grundsätzlich, egal ob sie jetzt gläubig sind, Christen sind oder nicht, sondern das ist etwas, was jeder Mensch in seinem Leben früher oder später erfahren muss. Spätestens mit dem eigenen Tod und dem Sterben, der Sterblichkeit, wird der Prozess beginnen, dass man sich fragt, okay, was ist eigentlich das Leid, warum leide ich unter bestimmten Dingen so massiv? Und man sich auch die Frage stellt, was ist der Grund dafür? Und es gibt natürlich Antworten auf diese Frage auch jetzt jenseits des Christentums oder jenseits von Religionen oder zumindest von unseren monotheistischen Religionen, weil ja, das Problem des Leids und Gott, das teilen wir ja durchaus mit den großen Monotheismen, Islam und Judentum. Zumindest wir drei Religionen haben mit diesem Problem des Übels nochmal in besonderer Weise zu kämpfen, aber grundsätzlich richtet es sich eigentlich an alle Menschen. Und es ist schon interessant, dass es eben außerhalb des Christentums natürlich unter dieser abrahamitischen Religion schon auch Antwortversuche gab. Und eine berühmte, ich glaube, die auch heute gar nicht so unbekannt ist dem Denken, ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass die Welt ihren Ursprung nicht in einem Schöpfer hat, sondern eigentlich in zwei gleich ursprünglichen Prinzipien, nämlich einem guten Prinzip, einem schlechten Prinzip. Oder manche Traditionen würden dann sagen, im Licht, in der Dunkelheit. Oder es gibt auch quasi eine christliche Form von so einem Dualismus, die dann gesagt haben, naja, das eine Prinzip, das Böse ist der Gott des Alten Testamentes, was das Alte Testament verkündet. Und das gute Prinzip in der Welt ist das, was ist der Gott, den Jesus verkündet. Und das sind aber zwei Götter, zwei ursprüngliche Prinzipien, die im Grunde seit Ewigkeit her im Kampf liegen. Also Welt ist im Grunde Kampf dieser zwei Prinzipien. Und dann hat man natürlich tatsächlich eine Antwort auf die Frage, ja, woher kommt das Leid? Sagt man, okay, das Leid gehört genauso wie das Gute von Anfang an zur Grundbestimmung der Welt. Durch diese beiden Prinzipien ist das im Grunde verursacht und abgedeckt. Und daran bewegen wir uns. Und das Leben ist dann im Grunde eine Weiterführung dieses ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse. Und wir müssen halt dann gucken, wie wir damit klarkommen. Oder uns im besten Falle auf die Seite des Lichtes, des Guten stellen. Das Christentum hat diese Position immer abgelehnt. Also gerade wir Dominikaner sind gegründet worden, eigentlich im Kampf gegen die Albigenser. Also eine Form von christlichem Dualismus, die eben auch geglaubt haben, es gibt solche zwei Prinzipien und wir als Christen müssen durch Askese und so weiter uns wirklich auf die Seite des Lichtes stellen und im Grunde die Finsternis bekämpfen. Dem Christentum ist es jetzt aber ja zu eigen und dem Islam und dem Judentum auch, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass die Welt ihren Ursprung in zwei gleichmächtigen, ausbalancierten Prinzipien haben, Licht und Dunkel, sondern dass sich die Welt eines einzigen Prinzips verdankt, Gott. Und dass das Böse, das Leid in der Welt letztendlich etwas Geschaffenes ist. Also nichts Eigenständiges, sondern letztlich auch abhängt von diesem Gott. Ja. Und deshalb haben wir als Christen, stehen wir nochmal vor einem quasi Special-Problem innerhalb des Problems des Bösen, was alle Menschen betrifft, dass wir halt der Überzeugung sind, dass es einen Gott gibt, der, von dem Anselm sagt, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Ja. Und das heißt eben auch, dass er, wenn es ihn denn gibt, dass er jemand ist, in dem es Macht gibt, die nicht mehr größer zu denken ist, und in dem es Wissen gibt, das nicht mehr größer zu denken ist, und eben auch in dem es Gutheit gibt, die nicht mehr größer gedacht werden kann. Das heißt also, wir gehen zumindest jetzt, die meisten Christen, es gibt da auch Abstufungen und so weiter, aber sagen wir mal so, das klassische Gottesmodell, auch gerade der katholischen intellektuellen Tradition, würde sagen, Gott ist ein jemand, der allwissend, allgütig und allmächtig ist. Mhm. Und dann stellt sich natürlich für den Christen nochmal in ganz besonderer Art und Weise das Problem des Übels in der Welt, weil wenn es tatsächlich einen solchen Gott gibt und wir gleichzeitig aber als Christen kaum von der Hand weisen können, dass es echte Übel in der Welt gibt, und zwar einerseits natürliche Übel, also sowas wie ein Erdbeben, sowas wie ein Tsunami, wie ein Tumor, was auch immer, und auf der anderen Seite aber auch moralische Übel, also das heißt Übel, die entstehen dadurch, dass freie Wesen freie Handlungen ausführen, ja, also durch persönliche Sünde, durch ein Beispiel wäre Missbrauch oder ein Beispiel wäre, einen Krieg zu beginnen. Ja, das heißt, da kommt das Übel offensichtlich aus der Freiheit von bestimmten Akteuren, Handelnden. Also, dass wir wahrnehmen, in der Welt gibt es diese zwei Arten von Übel als Christen und gleichzeitig glauben wir aber an einen allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gott. Und wie geht das jetzt zusammen? Das ist eigentlich das Theodizee-Problem, was eben ein Teil des Problems des Übels im Allgemeinen ist. Ne? Und vor dem stehen wir als Christen und dem wollen wir uns eben auch heute in besonderer Weise widmen, weil das uns natürlich in besonderer Weise umtreibt. Mhm. Und der Begriff taucht tatsächlich expressis verbis im 18. Jahrhundert das erste Mal auf, also der letzte Universalgelehrte Leibniz. ich bin ja ein großer Leibniz-Fanboy, deshalb ist es gut, dass der jetzt hier auftauchen muss. Denn Leibniz verwendet ihn tatsächlich so als Begriff das erste Mal 1710 in der Schrift, die er schreibt, die berühmten Essays über die Theodizee, wo er eben genau das versucht, nämlich zu zeigen, dass zwischen dem Widerspruch, ne, es gibt einen allmächtigen, allwissenden, allgütigen Gott und es gibt Leid in der Welt, dass da kein Widerspruch zwischen besteht. Und da taucht der Begriff das erste Mal auf. Das ist ein Wort Neuschöpfung, kommt im Grunde aus dem griechischen Theos, Gott, und Dikä heißt Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. Also es geht darum, Gott zu entlasten. Deshalb Theodizee wären Strategien, Gott zu entlasten im Angesicht des Theodizee-Problems, was ein Spezialfall des Problems des Übels wäre, um das jetzt nochmal nachzuzeichnen. Genau, vielleicht noch ein historischer Fakt, der ganz interessant ist oder wichtig ist, im Kopf zu behalten, wenn es um die Theodizee geht. Und zwar wird oft das Jahr 1755 genannt. Also man muss, glaube ich, nur mal Theodizee bei Wikipedia wahrscheinlich eingeben, da wird das sicher auftauchen. Denn am 1. November, also Allerheiligentag 1755, in der Frühe ereignet sich 200 Kilometer westlich der portugiesischen Küste ein wahnsinnig heftiges Erdbeben. Also man geht davon aus, das hatte wahrscheinlich den Wert 9 auf der Richterskala, also wirklich Wahnsinn. Ein krasses Erdbeben. Was dafür sorgte, dass halt in der damaligen wirklich Metropole Lissabon eben in der Früh, in den Morgenstunden dieses Allerheiligentages dann eben ein krasses Erdbeben passierte. Danach ein heftiger Tsunami, also nicht nur in Fukushima, sondern schon da in Lissabon, die Stadt überflutete. Durch das Erdbeben wurden Brände ausgelöst. Und vor allem das Krasse war, dass eben aufgrund des Feiertages gerade die frommen Katholiken morgens in den Hochämtern waren. Mhm. Und unter dem Wahnsinnserdbeben gaben dann eben auch viele der Kirchen nach und begruben eben Tausende von Gläubigen unter ihren Trümmern. Mhm. Und das war schon ein Punkt, wo tatsächlich dann, also das sind ja 45 Jahre nach Leibniz, Theodizee, aber wo dann tatsächlich auch im Zuge von Aufklärung und so weiter wirklich nochmal massiv über diese Frage gestritten wurde. Also wie kann es sein, dass dieser Gott der Christen es zulässt oder es sogar verursacht hat, dass am Allerheiligentag, wo die ganzen Frommen und die ganzen, sagen wir, die ganzen Ungläubigen und Sünder und so weiter nicht in der Kirche sind, ja, dass gerade dann ein Erdbeben passiert und diese Leute unter sich begrabt. Wie kann das sein? Also zum Beispiel Candide in seinem berühmten, Voltaire in seinem berühmten Werk Candide, ne, greift zum Beispiel dann Leibniz an nach diesen Ereignissen und fragt, ja, also deine Erklärung mag philosophisch vielleicht irgendwie überzeugen, aber guck dir bitte an, was da passiert ist. Kannst du das wirklich im Letzten erklären? Und es führt letztlich dann zu dieser ganz berühmten Aussage von Georg Büchner, die wir vielleicht noch aus dem Abitur oder sowas kennen, wir mussten das zumindest leider noch lesen, dieses Werk, der tatsächlich von diesem Problem als dem Fels des Atheismus dann auch spricht. Und das Grundproblem lässt sich, davor würde ich noch auf eine Sache hinweisen, die, glaube ich, auch wichtig ist, und zwar eine Unterscheidung einfach, dass man sich halt diesem Problem, dem Theodizee-Problem, theoretisch widmen kann. Und das soll man auch tun, ja, weil das ist auch ein theoretisches Problem. Also wie geht das zusammen? Dass es aber natürlich eine existenzielle und auch pastorale Dimension hat. Und ich glaube, dass man diese beiden Ebenen die muss man unterscheiden, aber die sollte man nicht trennen. Die gehören dazu. Wir als Menschen sind vernünftige Lebewesen und wir sind zumindest im Moment bekannterweise die einzigen Wesen, die die Frage nach Sinn stellen. Und im Sinn suchen und im Streben danach, da kommt ja irgendwie Kognitives, also unser Hirn, mit dem, was uns existenziell beschäftigt, zusammen. Deshalb glaube ich, gehören auch in Bezug auf die Frage Gott und Leid diese beiden Dimensionen wirklich zusammen. Aber man muss sie oder kann sie unterscheiden. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, sie zu unterscheiden. Und deshalb wäre die Frage, ob es sinnvoll ist, vielleicht erstmal mit dieser theoretischen Fragestellung zu beginnen und dann im Nachgang, dass wir merken, okay, das betrifft uns aber natürlich nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen, dass wir dann am Ende auch nochmal schauen unseres Gespräches, was bedeutet das jetzt für unseren existenziellen und eben auch pastoral-kirchlichen Umgang mit dem Leid. Also die Unterscheidung ist, glaube ich, noch wichtig. Und der Kernbestand dieser theoretischen Erwägung ist eben tatsächlich davon überzeugt zu sein, dass Gott so mächtig ist, dass er, hätte er es gewollt, eine Welt hätte erschaffen können, in der es mindestens weniger oder vielleicht sogar gar kein Leid gegeben hätte. Und dass wir aber gleichzeitig eben als Christen wahrnehmen, es gibt Leid in der Welt, natürliche und moralische Übel. Und wie geht das zusammen? Ja. Weil eigentlich wäre dann, wenn Gott es könnte, er aufgrund seiner moralischen Perfektion und Vollkommenheit in seiner Allgüte auch dazu verpflichtet gewesen, eine Welt zu erschaffen, in der es deutlich weniger oder vielleicht sogar gar kein Leid gäbe. Und das ist natürlich wirklich auf theoretischer Ebene erstmal ein Konsistenzproblem. Also nur, wir wollen irgendwie, beide Aussagen sind irgendwie wahr. Wir glauben halt an diesen Gott, der allmächtig und allgütig ist. Und gleichzeitig würden wir auch sagen, die Aussage, es gibt Leid in der Welt, das ist eine wahre Aussage. Und dann haben wir zwei wahre Aussagen, die auf den ersten Blick zumindest nicht gut zusammenpassen.
Ja.
Und dann muss man natürlich theoretisch anfangen nachzujustieren. Und da gibt es eben verschiedene Wege dann.
Ich habe so ein Beispiel gehört, das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, es verbildlicht so ein bisschen das Grundproblem. Da hat einer so gesagt, ja, stell dir vor, ein Polizist steht auf der Straße und er sieht, wie eine Straftat begangen wird, wie jemand angefallen wird. Und er schaut einfach nur zu. Er hat eine Waffe an sich, er könnte einschreiten, aber er schaut einfach nur zu, macht nichts. Und würde da nicht alles in uns aufschreien, so, warum macht er nichts, warum macht er nichts, warum geht er nicht dazwischen? Und dann stellt er danach die Frage, ja, warum macht Gott nichts? Er schaut zu, er hat die Macht, dazwischen zu gehen, er hätte die Möglichkeit. So, ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass das einfängt, so. Ja, er ist allmächtig, er weiß es, er sieht's und er ist gut. Also er wäre dazu bewegt, es zu ändern. Ja,
aber er macht's offensichtlich
nicht. Er macht's nicht. Okay, was wären jetzt die, ich glaube, es gibt wahrscheinlich verschiedene theoretische Antworten, so wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Was wäre denn, also wie viele können wir eigentlich, also wie viele würdest du jetzt mal angehen? Wie, also,
ja.
Oder wo würdest du anfangen, sagen wir so, was wäre eine Antwortmöglichkeit?
Ja, noch ganz kurz davor, ich finde es ein super Beispiel mit dem Polizisten, weil es noch uns auf eine andere Sache hinweist, nämlich, dass eigentlich ja sogar zwei Fragen im Raum stehen. Nämlich erstens, warum hat Gott überhaupt eine Welt erschaffen, in der es Leid gibt? Und warum hat er sich nicht dann entschlossen, in dem Moment, wo er ahnt, oh Gott, wenn ich jetzt etwas erschaffe, dann ist da immer irgendwie Leid drin.
Gott dachte sich, oh Gott.
Ja, genau, oh Gott, oh Gott. Also dann hätte er ja auch davon Abstand nehmen können, überhaupt zu erschaffen. Ne? Also die Frage quasi, warum erschafft er überhaupt, obwohl er natürlich aufgrund seines Allwissens, also seiner Vorsehung weiß, dass in dieser Welt Leid stattfinden wird. Und die nächste Frage wäre aber natürlich, wenn er sich jetzt entschlossen hat zu schaffen, warum interveniert er nicht ständig? So wie der Polizist, also warum steht er im Grunde jetzt im Weltverlauf wie der Polizist da, sieht, dass da irgendein Unrecht passiert und greift da nicht ein? Sieht, dass die Juden in den Waggons nach Auschwitz gekarrt werden und greift nicht in die Welt ein? Dass das zwei Fragen sind, die man ja auch nochmal differenzieren könnte, um das komplexer zu machen, als es notwendig ist. Also von daher wichtiger Punkt.
Ja.
Aber vielleicht eine erste Strategie, die, to be honest, ich überhaupt nicht überzeugend finde, aber das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Die würde tatsächlich dafür argumentieren, dass Leid eigentlich eine Art von Illusion ist. Also das heißt, mir fällt da als Beispiel ein, gewisse Form von Platonismus. Also dass man davon ausgeht, dass die Welt des Materiellen, wo wir natürlich dass das alles Schein ist. Und die wirkliche Welt, das sind die Ideen, die im Grunde wirklich vollkommene Urbilder von dem sind, was wir hier auf Erden nur als Abbild irgendwie erfahren, als Schein und so weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man wirklich das unterschreibt, dass man dann irgendwie sagen kann, gut, Leid ist dann wirklich eine Form von eigentlich Mangel an Kenntnis. Es ist irgendwie ein Fehler auf unserer Seite, dass wir es als etwas Schlechtes wahrnehmen. In Wirklichkeit gibt es das nichts als etwas Schlechtes. Ne?
Mhm. Das erinnert mich jetzt schon auch so ein bisschen an meine buddhistische Phase. und ich frage mich, ob vielleicht ein Samen von was Wahrem dran ist auch. Ich weiß nicht, ob ich es komplett verwerfen würde. Also jetzt nur mal aus meiner Erfahrung. Vielleicht auch eine Differenzierung, je nachdem, von was für einem Leiden man spricht. Also ich glaube, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen in die Psychologie schaut, so vieles ist vielleicht schon, wie wir Dinge bewerten, ich spreche jetzt nicht von Hungerleiden oder jetzt physischem Leid, aber so vielleicht manche Interaktionen, die wir haben, von dem, wie wir uns reinsteigern in Sachen. Also es gibt vielleicht eine Komponente, wo es ein bisschen Illusion ist, weil wir an Dingen hängen in einer Art und Weise, die vielleicht nicht für uns gesund ist oder so. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht dahinter stehen und habe dann auch die Früchte in meinem Leben gesehen, wenn ich mir denke, nee, das macht mir nichts, wenn mir wer fremd geht oder so. Es ist ja nur, weil ich mit meinem Ego dran hänge, dass er mir gehören soll oder so. Dann wird es schräg irgendwie so. Also, ja.
Ich glaube, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber eine super Differenzierung, weil es natürlich schon Leid gibt, was bei näherer Betrachtung ich mir selber, also eine Rede ist jetzt ein bisschen falsch formuliert, ne, aber wo wir schon viel, also wir können uns schon auch viel selber einreden an Leid, also es geschieht manchmal, ne? Und da ist natürlich wirklich wahrscheinlich auch psychologisch oft dann die Strategie, das zu entlarven als eine Art von Schein. Also ich denke gerade zum Beispiel bei Depressionen ist es ja, also natürlich hat das ein Fundament in der Wirklichkeit und so weiter, aber es gibt natürlich Formen von Depressionen, die schon auch was damit zu tun haben, dass Menschen zum Beispiel zu viel Zeit daran investieren, über sich selber nachzudenken.
Das Grübeln.
Genau, Grübeln. Und natürlich ist es dann Leid, was dann entsteht, aber es liegt da zumindest ein bisschen in meiner Hand. Ne? Und könnte anders sein. Von daher, also es ist, glaube ich, schon gut, da zu differenzieren. Aber ich würde halt im Großen und Ganzen trotzdem sagen, dass es Übel in der Welt gibt, da kann ich nicht sagen, das ist eine Illusion. Yeah. Also du hast jetzt vorhin die verhungernden Kinder genannt.
Yeah.
Oder die Shoah. Ne? Also ich meine, aber Millionen Menschen, die verbrannt werden. Das als Illusion dann am Ende zu bezeichnen, das ist schon super kontraintuitiv und deshalb wenig überzeugend. Und ich finde selbst, also angenommen, das würde jetzt stimmen, also angenommen, wir sind jetzt Hardcore-Platoniker und sagen, okay, das ist alles nur Schein und so, und dahinter ist die Wirklichkeit. Selbst dann kann man ja noch sagen, dass selbst wenn es nur eine Illusion ist, ist es eine Illusion, an der wir leiden.
Mhm.
Also das heißt, selbst wenn dem, von dem ich denke, ich leide, wenn das gar nicht wirklich tatsächlich existiert, in dem Moment, wo ich es aber als was Leidvolles erfahre, in meiner ersten Personperspektive als Subjekt, ja, das kann mir keiner dann auch nehmen, ist es eine Leiterfahrung.
Ja.
Und von daher ist es, glaube ich, keine vernünftige Strategie, um als Theist oder als gläubiger Mensch wirklich auf das Theodizee-Problem zu antworten. Es ist, glaube ich, keine gelungene Form von Theodizee. Es gibt noch eine zweite Form, die vielleicht auch ein bisschen biblischer ist tatsächlich. Und zwar, dass man sagt, okay, vielleicht ist Leid eine Form von Strafe. Punishment für Sünde, Dinge, die man für Leid, das man selber hervorgerufen hat. Und zack, dafür wird man dann bestraft.
Weißt du, was ich spannend finde? Ich glaube, wenn man das im ersten Moment hört, also heutzutage im modernen, ein moderner Mensch, wird sich denken, ja, nee, also natürlich nicht. Aber ich glaube, dass diese Form manchmal so ein bisschen in uns trotzdem drinnen ist. Ich habe ja Psychologie studiert und da gibt es so ein Konzept, dass der Mensch von einer gerechten Welt ausgeht. Und wir kennen ja auch sowas wie Opferblaming und solche Sachen. Und es ist eigentlich ganz spannend, weil der Mensch immer wieder innerlich dieses Gleichgewicht herstellen will von einer gerechten Welt. Also wenn eine Ungerechtigkeit passiert, einem unschuldigen Menschen, dann haben wir die Tendenz in uns, irgendwie nach Gründen zu suchen, warum es jetzt ausgerechnet dem passiert ist. Also ein bisschen dieses, es ist eine Strafe für irgendwas. Vielleicht war sie falsch angezogen oder was auch immer. So, wir versuchen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja. Und ich glaube, da ist auch manchmal unter uns so ein bisschen dieses Ding von, okay, der wird für etwas bestraft. Ja, das finde ich spannend. Also es ist gar nicht so veraltet, finde ich, weil es ist so alltäglich in uns irgendwie da.
Also ich glaube auch, dass das eigentlich zum Grundbestand zur Conditio Humana, also nur wirklich, zu unserem Wesen dazu gehört, dass wir so ein Denken in uns haben. Hiob ist ein gutes Beispiel. Also dem geschieht ja ganz viel Unglück. Und es ist ja interessant, bei dieser Geschichte finde ich, dass am Anfang sofort die Freunde natürlich sagen, ah, du hast Sünden, irgendwie, du hast was Schlechtes getan. Und dann kann Hiob aber im Grunde sie davon überzeugen, dass das nicht stimmt, dass die Taten und so weiter, die sie da vor Augen haben, dass das überhaupt nichts Schlimmes war. Und dann kommen die Freunde auf die Idee, okay, dann war es vielleicht was in deinem Herzen, was man nicht sieht, böse Gedanken. Und das wird so weitergespielt. Ne? Und am Ende würde ich jetzt aber sagen, ich bin jetzt keine Alttestament-Expertin, aber ich lese Hiob halt schon so, als dass letztendlich diese Antwort nicht überzeugt am Ende. Weil das Leid und das Maß, mit dem Hiob mit Leid überzogen wird, am Ende eigentlich kein unser Maß an Gerechtigkeit dann außer Kraft setzen würde. Ne? Aber es gibt natürlich ganz andere, also viele andere biblische Erzählungen, also wenn wir den Sündenfall nehmen, ne? Ich meine, Adam und Eva werden dafür bestraft für ihre Taten. Ne? Sie müssen plötzlich sterben, sie leiden und so weiter, müssen arbeiten im Staub der, und so weiter. Oder wenn wir denken an die Sintflut, Strafe für etwas, was davor passiert ist. Oder Sodom und Gomorra werden zerstört. Und so weiter. Also das heißt, es sind schon biblische Motive und ich glaube, das hat halt was damit zu tun, wie du sagst, dass das etwas ist, was tief in uns angelegt ist. Dieses Denken, also eine Art Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ne? Also wir Menschen machen was und dann gibt es natürlich, entsprechend reagiert Gott darauf mit Wohltat oder mit Strafe. Im Grunde wie so eine Tiger-Parents irgendwie. Das Problem, wir sind aber zum Beispiel wirklich Leid, das Unschuldigen geschieht. Also ich glaube, dass diese Strategie versagt, wenn zum Beispiel angenommen ein Kind wird mit einer schweren Behinderung geboren. Bei Hiob kann man sagen, okay, der hatte schon irgendwie ein langes Leben und da ist vielleicht vieles schiefgelaufen. Okay, das ist, kann man irgendwie in die Logik reinrutschen. Okay, und dafür wird er jetzt bestraft. Jetzt bei einem Kind, was frisch auf die Erde kommt, davon auszugehen, dass ein Übel, und ich meine, eine schwere Behinderung ist natürlich ein Leid. Und zwar nicht nur für das Kind, sondern ja sogar für die ganze soziale Umgebung. Also auch noch andere werden davon mit betroffen, von diesem Leid. Und das soll jetzt Strafe sein, wofür eigentlich bei einem Kind, was gerade auf die Welt kommt. Als Christ könnte man jetzt mit der Erbsünde irgendwie um die Ecke kommen. Ne? Aber trotzdem ist es extrem unplausibel an der Stelle eigentlich. Also es scheint irgendwie Übel zu geben, wo das noch einigermaßen überzeugend sein könnte, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie Übel, die so über die Maßen ungerecht sind und vor allem, es gibt auch Leute, die davon betroffen sind, wo wir überhaupt nicht einsehen können, dass es irgendwie eine Reaktion ist auf etwas, was die getan oder gedacht oder sowas haben, dass ich am letzten glaube, dass es keine wahnsinnig überzeugende Strategie ist.
Die Psalmen sind ja auch voll davon, dass diese Klage an Gott, warum gedeihen die Frevler und warum leidet der Gerechte?
Ja.
So denen geht's gut, der Mund ist voll von Fett. Und
genau, ja.
Ja.
Also das heißt, auch dem Psalmbeter war schon irgendwie klar, merkwürdig. Manchmal scheint man kann natürlich zum Schluss kommen, okay, unsere Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit Gottes hat gar nichts miteinander zu tun. Und deshalb erscheint uns das dann ungerecht oder so, aber von Gottes Perspektive aus ist das super gerecht. Aber dann reiße ich natürlich, sagen wir, die Welt unseres Denkens, unserer Maßstäbe und die Welt, quasi die Maßstäbe, die Gott anlegt, völlig auseinander. Und dann ist die Frage, dann kann Gott auch nicht mehr Richtschnur sein, weil wir dann im Grunde gar nicht mehr sagen können, was meint er denn mit Liebe? Was meint er denn mit Barmherzigkeit? Was ist denn für ihn Gerechtigkeit? Ne? Genau. Also das wäre im Grunde die zweite Strategie. Eine dritte Möglichkeit, die ist auch schon eigentlich uralt. Und ich finde, die hat irgendwie einen Charme, dass man letztendlich sagt, hey, guck mal, es gibt Leid und manchmal wirklich wahnsinnig dramatisches Leid, das uns allerdings auch in Situationen versetzt, in denen wir gerade als Menschen unglaublich wachsen können. Also zum Beispiel sowas wie Mut, Zivilcourage zu zeigen. Sowas kann nur entstehen. Da würde ja jeder sagen, das ist etwas ganz Gutes, ja, Zivilcourage zu zeigen. Und sowas kann es natürlich nur geben in einer Welt, in der es überhaupt Anlässe gibt, um Zivilcourage zeigen zu müssen. Das heißt, es muss dafür eigentlich eine Welt geben, in der es Konflikte geben kann, in der es eben das Potenzial für Leid gibt. Und das ist aber der Nährboden im Grunde auch dafür, dass ganz viele Tugenden von uns sich überhaupt entfalten können. Ich meine, ohne einen Drachen müsste der Ritter nicht tapfer sein. Ne? Also die Strategie würde halt sagen, okay, die Welt wäre im Großen und Ganzen betrachtet nicht so gut, wenn es gar kein Leid gäbe, weil sich dann ganz vieles Gute in ihr gar nicht realisieren könnte. Also all das Schöne, was wir oft auch in Menschen sehen, wenn sie tatsächlich in solchen schwierigen Leid- und Übelsituationen, wenn sie handeln und wenn man da plötzlich merkt, ah, da geht ein Licht auf, ja, weil jemand tatsächlich über seinen Schatten springt, weil er über sich hinaus sich sogar vielleicht hinter sich lässt, ja, und sich opfert für altruistisch, für eine Mutter, für ihr Kind oder ja. Und das wäre tatsächlich nicht möglich, wenn es kein Leid gäbe. Ne? Mhm. Und das setzt natürlich voraus, und das finde ich aber tatsächlich ganz überzeugend, dass natürlich trotzdem in der Situation für uns das wahnsinnig ungerecht erscheinen mag, aber dass wir natürlich Gott, wenn wir davon ausgehen, dass er allwissend ist, ja, dass wir ihm schon zugestehen müssten dann, dass er den gesamten Verlauf der Welt von dem ersten Augenblick ihrer Existenz bis zu ihrem Ende in jeder Detailschärfe überblickt. Ja, also nichts ist seinen Augen verborgen in diesem Weltgeschehen, in diesem Verlauf. Und dass natürlich dann Gott sicher Übel in der Welt nicht selber verursacht, aber sie zulässt. Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich es selber verursache oder ob ich es gewähre, weil ich weiß, dass wenn ich es gewähre, dann können Menschen wachsen, dann können sie etwas tun, dann kann daraus Gutes entstehen, auch wenn sie es selber in ihrem kleinen Ausschnitt der Weltgeschichte vielleicht gar nicht immer erkennen. Gott aber könnte sehen, dass aus diesem Übel tatsächlich etwas wahnsinnig Großartiges, vielleicht auch jenseits des individuellen Lebens und so weiter, erwachsen kann. Ne? Und das kann natürlich tatsächlich eine plausible Antwort auf das theoretische Problem sein. Also das heißt, Gott lässt Leid zu, damit am Ende etwas Gutes entsteht, was wir noch nicht erkennen, was aber Gott aufgrund seiner Vorhersehung, seines Vorherwissens schon weiß, dass das eintreten wird. Mhm. Das ist jetzt nicht besonders tröstend auf der existenziellen Erfahrung, weil wir sind natürlich als Menschen einfach, wir sind Kinder unserer Zeit und können eben nicht diese Perspektive einnehmen. Und gleichzeitig würde ich aber trotzdem sagen, als gläubiger Mensch kann ich auch darin wachsen, in dem Vertrauen, mich quasi tatsächlich Gott in die Hand zu legen, in dem Wissen, dass er den Lauf der Geschichte kennt. Und aus einem Übel, auch das, was ich erfahre, tatsächlich am Ende ein Gutes wird. Mhm. Und auch wenn ich es nicht erkenne, dass ich ihm vertraue, weil ich weiß, er weiß es. Mhm. Also es kann auch ein geistlicher Wachstumsprozess sein. Ja. Also ich finde, das ist eine relativ charmante Lösung, die natürlich auch ihre Schwächen hat, wie jede unserer Lösungsstrategien. Aber auf jeden Fall es wert ist, darüber nachzudenken.
Ja, genau. Das stimmt. Ich finde vor allem jetzt bei der, weil du es jetzt gerade nur kurz die existenzielle Ebene angesprochen hast, finde ich immer so schön und wichtig, wenn es dann wirklich, also sagen wir, du leidest gerade, das Leid auch irgendwo zu bejahen und sein, dass es sein darf. Mhm. Also dass ich nicht gleich in der Überholspur schon bei dem, es wird alles wieder gut, weil Gott führt alles zum Guten, sondern irgendwie dieses, mein so persönlicher Eindruck davon ist, dass dieses Vertrauen auf dieses Gott führt am Ende alles zum Guten ist wie so ein tieferes fast. Das heißt nicht, dass ich die Erfahrung von Leid gerade so zubuttern muss.
Ja.
Also dass ich so tun muss, als wäre es gar nicht so schlimm. Ja. Es ist auch manchmal ganz unangenehm, wenn du leidest und so wie das Beispiel von Hiob und deine Freunde kommen und sagen, aber es ist ja nicht so schlimm. Und oder also das will man dann in dem Moment gar nicht hören. Man will eigentlich nur jemand, der da ist und der vielleicht mit dir im Tiefsten das weiß, aber man muss vielleicht nicht gleich immer alles so fromm formulieren. Mhm. Aber dieser Glaube ist vielleicht diese tiefe Ahnung, dass Gott es nicht ins Leere fallen lässt und dich am Ende da durchträgt.
Und ich glaube auch, dass das Vertrauen darauf, dass Gott mehr weiß als wir und die Welt regiert und lenkt auf ein Gutes hin, dass das eben anders als bei dieser ersten Strategie, ne, wo im Grunde dann das konkrete Leid marginalisiert wird, im Grunde, das ist auch noch dein Fehler, dass du es als Leid wahrnimmst, in Wirklichkeit ist es gar kein Leid, dass das eben tatsächlich nicht der Fall ist, sondern dass, obwohl wir vertrauen dürfen, dass Gott daraus was Gutes macht, das trotzdem Leid ist. Punkt. Ja,
genau.
Deshalb volle Akzeptanz dessen, dass der Einzelne, das einzelne Subjekt das wirklich als Leid erfährt und trotzdem Trost erfahren zu können, dass daraus etwas erwachsen kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, deshalb eine ganz gute, eigentlich eine Mittelposition, die tatsächlich beiden Polen gerecht wird, ohne dass jeweils das eine aus der Gleichung ganz rauszukicken. Ja, es gibt noch eine weitere Position, die wird häufig mit dem Label in der modernen Literatur Free Will Defense genannt. Okay. Also eine Verteidigung durch, im Grunde dadurch, dass man rekurriert auf den freien Willen des Menschen. Mhm. Und also da gehören aus der Geschichte auf jeden Fall also Augustinus kann man dazu zählen. Und jetzt auch aus der neueren Zeit, also C.S. Lewis, wir hatten ihn vorhin, ja, ist sicher auch jemand, der sowas vertritt. Und ein sehr, sehr, sehr bekannter analytischer Religionsphilosoph, ein Calvinist, aber der lange an der katholischen Universität in den USA unterrichtet hat, Alvin Plantinger, die gelten so ein bisschen als Heroen. Aber das geht eben lange, lange zurück, auch in die Theologiegeschichte. Und die Free Will Defense geht davon aus, dass, naja, zumindest wenn wir die eine Art von Übel in den Blick nehmen, nämlich die moralischen, dass wir da ja schon, also eine persönliche Sünde, Krieg, Missbrauch, dass wir da schon feststellen, ja, Moment, was ist denn jetzt der Grund für diese Art von Übeln, die moralischen? Dass da die Antwort ja eigentlich lautet, hey, eigentlich dahinter stecken ja andere Menschen, die einen freien Willen haben, die anders hätten handeln können. Ja, also jemand, der ein Kind missbraucht, muss das Kind nicht missbrauchen, ja, sondern es ist eine Option, und zwar eine schlechte Option, und diese Person hätte eine andere Wahl treffen können. Mhm. Und die Verantwortung dafür, dass eben die schlechte Wahl getroffen wurde, ist allein im freien Willen des entsprechend Handelnden zu finden. Oder wenn jemand einen Krieg aus nicht gerechtfertigten Gründen führt. Natürlich ist das Leid, aber wir können natürlich dann die Frage stellen, was ist der Grund für das Leid? Und dann ist die erste Antwort ja wahrscheinlich nicht Gott, sondern natürlich Personen, die sich dazu entschlossen haben, aus ungerechtfertigten Gründen Unschuldige anzugreifen. Wir erleben es ja in unserer Zeit an mehreren Ecken und Enden, dass das passiert. Und bei der persönlichen Sünde, ich meine, wir zetteln jetzt, wir beiden wahrscheinlich nicht täglich Kriege an, aber wir kennen es natürlich aus den kleinen, mittel- oder großen persönlichen Sünden, die wir haben, die wir in der Beichte dann loswerden können, dass auch da wir Übel anrichten. Und ich glaube wirklich, dass tatsächlich also so ein moralisches Übel eine Sünde, so klein sie ist, man sollte jetzt nicht sie überstrapazieren und irgendwie besonders pedantisch sein und irgendwie skrupellos mit sich selber. Aber ich glaube schon im Letzten, dass egal wie groß oder klein eine persönliche Sünde ist, dass sie im Grunde wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, der zieht, da entstehen Wellen, der zieht Kreise, und zwar die hören im Grunde auch nicht auf. Also es ist schon so, dass jede persönliche Tat und eben auch die Sünde leider im Grunde das ganze Universum letztendlich mit beeinflusst. Natürlich wahrscheinlich unser Umfeld erstmal stärker, mich selber, meine Gottesbeziehung, aber letztendlich hat es einen Einfluss auf alles. Und die Frage, deshalb ist es ein Leid, und die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Ja, wahrscheinlich ich, deshalb gehe ich ja zur Beichte, weil ich mir dieser Verantwortung bewusst sein muss. Ne? Also das heißt, die Free Will Defense würde jetzt einfach sagen, hey, zumindest bei den moralischen Übeln ist es falsch, Gott zu bezichtigen oder ihn in Frage zu stellen oder er müsste sich rechtfertigen, sondern wir können dann sagen, moralische Übel entstehen in der Welt dadurch, dass freie Geschöpfe ihre Freiheit missbrauchen. Dann stellt sich natürlich im nächsten Atemzug, also wenn man da sagt, check, okay, das ist eine nette Antwort, und die ist tatsächlich ja überzeugend, glaube ich, in Bezug auf die moralischen Übel, stellt sich aber dann natürlich die Frage, ja, warum hat denn Gott eine Welt erschaffen, in der es Freiheit gibt? Und damit natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Freiheit missbraucht wird. Anders gesagt, geht also Gott nicht, indem er so eine Welt mit freien Handelnden und Geschöpfen erschafft, ein Risiko ein, dass das alles den Bach runtergeht. Ja, also ein Risiko für Gott ist das letztendlich. Und da ist natürlich schon die Frage, warum geht er das ein? Also warum ist er bereit, im Grunde Übel zuzulassen, damit da Freiheit entstehen kann? Und bei Adam und Eva, wir merken, es geht ja von Anfang an schief irgendwie, das ganze Projekt mit der Freiheit. Ne? Und die Antwort darauf ist, und die, ich finde die schon auch sehr plausibel, dass offensichtlich die Freiheit so ein hohes Gut ist, dass es die Möglichkeit für Sünde, für moralische Übel sogar aufwiegt aus der göttlichen Perspektive. Also das heißt, dass Gott bereit ist, das Übel zuzulassen als Konsequenz von Freiheit, die Gott in seinem Schöpfungsplan für ein so gut, hohes Gut hält, dass er sich trotz der möglichen Übel, die daraus resultieren können, weil sich dann eben Handelnde auch für das Schlechte entscheiden können, trotzdem bereit ist, eine solche Welt zu erschaffen, wo das einen Platz hat. Also anders gesagt, Gott hat es offensichtlich mehr gefallen, eine Welt zu schaffen mit freien Handelnden, die eben auch failen können in dem, als jetzt einfach quasi moralische Zombies zu erschaffen, ja, oder Automaten oder Roboter, die im Grunde einfach völlig determiniert von dem, was Gott möchte, immer das Gute tun. Warum, kann man sich dann fragen? Ich würde halt sagen, zum Beispiel zu lieben geht nicht ohne Freiheit. Da muss echte Freiheit sein. Und wenn wir sagen, mit dem ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe, dann ist Freiheit eine notwendige Bedingung dafür, dass Liebe existieren kann. Und deshalb ist es ein hohes Gut. Und deswegen ist vielleicht Gott bereit, eine Welt zuzulassen, in der viel schief gehen kann, aber in der Wesen sind, die frei lieben können, weil sie darin Gott ähnlich sind. Und selbst schon allein die Freiheit in sich wäre ja ein Punkt, wo tatsächlich wir die Ebenbildlichkeit zu unserem Schöpfer erblicken. Ja, so frei wie er war, überhaupt eine Welt zu erschaffen und genau diese Welt zu erschaffen, so sind wir ihm ähnlich darin, dass wir eben auch frei uns für das Gute oder eben auch für das Schlechte entscheiden können. Ich weiß nicht, ob das überzeugt, dieser Punkt, dass man wirklich sagt, okay, die Freiheit ist so ein unschätzbar hohes Gut, dass Gott bereit ist, ein Risiko einzugehen und trotzdem eine Welt mit Freiräumen schafft quasi. Ne?
Ja, schon in der Weise, nur wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, habe ich mir gedacht, hätte es auch sein können, dass es Freiheit gibt und der Mensch sich trotzdem fürs Gute entscheidet, oder?
Ja, also das ist ein beliebter Einwand gegen diese Auffassung tatsächlich.
Wirklich?
Ja, also dass man wirklich die Frage stellt, gut, hätte Gott nicht eine Welt erschaffen können mit Freiheit, aber gewissermaßen die Menschen trotzdem zum Guten bewegt, ohne dass dieses die Menschen zum Guten bewegen, ihre Freiheit außer Kraft setzt. Mhm. Und es scheint nicht automatisch zumindest so zu sein, dass jemand nicht sagen dürfte oder könnte, also jetzt rein philosophisch betrachtet, dass Gott mein Inneres her bewegt und ich trotzdem frei sein könnte. Also dagegen, also das kann man eigentlich erstmal logischerweise sagen, dass es schließt sich nicht aus, ein Inneres bewegt werden durch Gott und eine echte Freiheit. Aber man merkt an dieser Antwort, glaube ich, die dann auf dieses Problem oder auf diese Lösungsstrategie gegeben wird, schon, dass es im Letzten dann um die Frage geht, was ist eigentlich Freiheit? Und da gibt es im Grunde zwei große Camps. Die einen, die wirklich sagen, Freiheit bedeutet, ich kann im Grunde willkürlich zwischen A und B unterscheiden. Ja? Und die andere Position, das ist vielleicht sogar die eher traditionellere Perspektive, dass es eine Freiheit zum Guten gibt. Vielleicht ein ganz simples Beispiel, wie man sich diese Position nochmal vor Augen führen kann und sie auch unterscheiden kann, ist, glaube ich, wie lerne ich ein Instrument? Mhm. Also ich habe vor ein paar Jahren mal begonnen, Theremin zu lernen. Ich weiß nicht, ob du
das... Was ist ein Theremin?
Das ist dieses merkwürdige Instrument, was zwei Antennen hat. Und je nachdem, welchen Abstand du zu den Antennen mit deinen Händen herstellst, das ist ein elektromagnetisches Feld. Erhöhst du mit der linken Hand die Tonlautstärke und mit der rechten Hand die Tonhöhe, je nachdem, ob du näher oder weiter kommst. Ja, es klingt ein bisschen wie so
Katzen. Okay, wenn ihr wusstet, was das für ein Instrument ist, bitte schreibt es in die Kommentare oder bin ich allein damit, es nicht zu kennen.
Super Instrument. Also ich habe es auf jeden Fall versucht zu lernen. Es ist verdammt schwer. Ich habe irgendwann mal für meinen Chef zum Geburtstag ein Geburtstagslied damit versucht zu spielen. Es klang wie 1000 sterbende Katzen. Aber anyway. Also, wenn man jetzt so ein Instrument lernen möchte, dann wäre jetzt quasi das erste Picture von Freiheit, also willkürlich zwischen A und B wählen zu können, würde das ja für ein Instrument bedeuten, ich bin am allerfreisten mit diesem Instrument, vielleicht am virtuosesten, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Und wirklich, also das versichere ich, wenn ich habe das versucht im Grunde und du stirbst. Ja, es klingt wirklich wie sterbende Katzen, die verenden. Das andere Bild wäre eher zu sagen, okay, wann bin ich wirklich mit einem Instrument am allerfreisten? Doch eigentlich erst dann, wenn ich jahrelang mir quasi eine Art von Habitus, also eine Art von Haltung eingeprägt habe durch langes Üben, Gewohnheiten und durch viel Üben, dadurch, dass ein Meister im Grunde mir das beigebracht hat, der mir Regeln gezeigt hat, wie muss ich jetzt genau die Hände an diesen Antennen da irgendwie
Meister
ausrichten.
Des Theremins.
Genau, der Meister des Theremins. Es war übrigens gar nicht so einfach, eine Lehrerin zu finden, also einen Lehrer zu finden, das hat lang gedauert.
Wundert mich gar nicht.
Ja, genau, also das heißt, wir sind... Könnte man eben auch denken, wir sind doch dann maximal frei, nicht wenn wir einfach machen können, was wir wollen mit einem Instrument, weil das klingt meistens ziemlich scheußlich, sondern wenn wir über Jahre Regeln gelernt haben, die auch befolgen, wenn wir die Anweisung von einem Lehrer, einer Lehrerin uns zu Herzen genommen haben und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir so viel Technik haben, dass diese gute Gewohnheit, die wir uns angeeignet haben, uns im Grunde erst wirklich dazu befähigt, dass wir dann frei und wirklich virtuos zum Beispiel irgendeine Melodie improvisieren können. Bei Organisten finde ich das immer Wahnsinn, wahnsinnig beeindruckend. Die hören irgendwie ein Lied und wenn sie richtig gut sind, dann können sie einfach über die Melodie des Liedes völlig frei, teilweise völlig crazy ausrasten und improvisieren.
Ja.
Und das können sie aber nur, diese Freiheit haben sie nur, weil sie natürlich davor sich ganz massiv auch gebunden haben. Also das heißt, das eine Picture von Freiheit wäre im Grunde, wir sind ganz frei, wenn uns nichts bestimmt von außen, wenn und auch nicht von innen her, wenn wir also im Grunde völlig autonomos, also uns nur selber das Gesetz für unser Handeln geben, ob ich jetzt A oder B will und nichts da reingrätscht, keine Art von determiniert hat. Und das andere Bild wäre dass Freiheit durchaus kompatibel ist, deshalb wird das auch Kompatibilismus genannt, kompatibel ist mit einer Form von Prägung, von Determiniertheit. Also genau das, was eben der Lehrer tut oder genau das, was eine gute Gewohnheit tut. Natürlich prägt die mich, aber solange sie mich zum Guten, also in dem Fall zum das Instrument wirklich beherrschen, beiträgt, dann vermehrt diese Art von Determiniertheit sogar am Ende meine Freiheit, wirklich virtuos dann auf der Orgel loszulegen oder auf meinem Theremin zu jaulen. Mhm. Ja? Okay, und das bedeutet jetzt eben für die Frage, die du jetzt vorhin gestellt hast in Bezug auf das Leid, dass es womöglich tatsächlich sein könnte, dass Gott eine Welt erschafft, in der er den Menschen ja eben nicht von außen dazu bewegt, also nicht von außen einen Zwang auferlegt, das Gute zu tun, aber es könnte ja sein, Augustinus sagt so schön, dass Gott ja derjenige ist, der uns innerlicher ist, als wir es uns selber sind.
Ja.
Und dass er uns von innen her, der uns innerlicher ist, uns zum Guten bewegt und dass diese Bewegung durchaus mit einer Form von Freiheit, genauso wie beim Thereminspielen, vereinbar wäre, weil es eine Neigung in uns herstellt, uns im Grunde pusht hin zum Guten und wir dann eigentlich erst wirklich frei sind, wenn wir diesem Push Vertrauen folgen und dann handeln, dass dann echte Freiheit sich ereignet. Und dann könnte es natürlich schon sein, dass Gott uns tatsächlich alle innerlich zum Guten bewegt und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, aber warum hat dann Gott offensichtlich so eine Welt nicht erschaffen? Mhm. Weil offensichtlich hören wir nicht immer auf diese Bewegung hin zum Guten, die Gott in uns bewirkt. Und eine Anfrage daran könnte natürlich dann auch sein, wenn uns aber Gott zum Guten bewegt, bewegt er uns dann auch zum Schlechten? Also ist er im Grunde dann eigentlich wie so ein Marionettenspieler derjenige, der im Hintergrund die Entscheidung trifft, uns unseren Willen eigentlich primär bewegt. Und das würde dann im letzten Gott ja sogar zum Autor unserer persönlichen Sünde machen. Also dann wäre tatsächlich Gott dafür verantwortlich, wenn er uns auch zum Schlechten bewegen würde. Ne? Dann würde er die einen zum Schlechten bewegen und sie am Ende auch noch bestrafen. Und die Guten würde er zum Guten bewegen. Aber wo wäre dann echte Freiheit? Also wo könnten wir uns dazu nochmal verhalten? Wäre das nicht so prädestiniert, von Ewigkeit her verdammt zu werden oder erlöst zu werden und so weiter? Das sind dann andere Fragen im Hintergrund. Und eine klassische Antwort, die Tradition halt auf diesen Einwand immer gegeben hat, war zu sagen, dass wenn wir Böses tun, bewegt uns Gott nicht dazu, sondern er lässt es dann nur zu. Also wenn wir dieser Grundbewegung, die Gott in uns anstößt, wenn wir der nicht folgen, sondern das Gegenteil tun, dann lässt Gott das zu. Er verursacht es nicht. Und das Übel, was dann entsteht, ist auch nicht ein wirklich Sein, das ist nichts, was wirklich existiert, sondern es ist eigentlich ein Fehlen an dem Guten, was Gott in uns grundgelegt hat durch sein Bewegen unseres Willens. Mhm. Also ein Mangel von dem, was hätte sein sollen eigentlich, aber was wir verkorkst haben und nicht der Fall ist. Ne? Gut, also wie auch immer, ich glaube schon, dass diese Free Will Defense tatsächlich das Problem von moralischen Übeln ganz gut in den Griff bekommt. Also das heißt, die Übel, wo wir wirklich als Freie verantwortlich sind, dass man da Gott natürlich ganz gut entlasten kann, indem man sagt, das ist tatsächlich unsere Freiheit, egal welche Art von Freiheitsverständnis ich habe. Das Problem ist aber natürlich mit den natürlichen Übeln, weil da kann ich ja jetzt schlecht sagen, ja, das Erdbeben, das hat sich dazu entschlossen oder der Tsunami, der auf Lissabon zurollte. Und es gibt tatsächlich dann einige, also C.S. Lewis und Plantinga gehören dazu, die sagen, naja gut, es kann ja sein, dass diese natürlichen Übel natürlich nicht durch menschliche freie Handelnde entstehen, aber vielleicht durch nicht menschlich freie Handelnde. Also im christlichen Setting, was ist mit Luzifer? Was ist mit Dämonen, die vielleicht kausale Kräfte haben, dass sie in die Welt wirken können, die natürlich über Freiheit verfügen und tatsächlich dafür verantwortlich sein könnten, dass ein Erdbeben geschieht oder dass ein Tsunami geschieht und so weiter. Das heißt, die versuchen im Grunde, die natürlichen Übel umzutransformieren in moralische Übel und dann wieder über die Free Will Defense zu lösen, weil auch ein Dämon oder Luzifer haben natürlich einen freien Willen. Ja, ich finde das am Ende, also den letzten Schritt finde ich dann vielleicht ein bisschen zu spooky, aber er ist natürlich, also rein philosophisch wäre das eine Möglichkeit, wie man dem begegnen könnte, ja.
Haben wir jetzt alle besprochen, die du mitgebracht hast an möglichen Lösungen für die Theodizee?
Also es gibt natürlich wahrscheinlich noch tausend andere, aber ich glaube noch eine wichtige.
Weil es dein Lieblings ist.
Genau. Genau, und zwar eben die Strategie, die Leibniz selber vorlegt. Ja? Mhm. Und zwar, also nimmt natürlich auch Leibniz zur Kenntnis, okay, es gibt irgendwie Übel in der Welt und stellt deswegen zurecht die Frage, warum Gott hast du eigentlich diese Welt dann erwählt? Mhm. Ne? Und es ist wichtig zu, bei dieser Entlastung Gottes ist im Hintergrund zu beachten, dass für Leibniz klar ist, dass Gott für das, was er tut, eines Grundes bedarf. Also Gott ist nicht für ihn ein willkürlicher, der einfach, okay, ich mache jetzt B und nicht A, mhm, sondern dass Gott, weil er eben für Leibniz das Allerrationalste, eben allwissend, das Allerrationalste Ding ist, braucht er für alles, was er tut, eben auch einen Grund, einen zureichenden Grund. Mhm. Und das ist für Leibniz tatsächlich seine Gutheit. Also es muss für alles, was Gott tut, ist der Grund dafür, dass er das und nicht etwas anderes tut, seine eigene Güte oder seine eigene Gutheit. Ne? Und das heißt natürlich jetzt auf die Frage, warum hat Gott diese Welt erschaffen und nicht eine andere, dass die Antwort von Leibniz ist, es muss dann eigentlich diese Welt hier tatsächlich, auch wenn wir das nicht erkennen, weil wir natürlich unser Verstand viel zu begrenzt ist, aber muss dann eigentlich die beste aller möglichen Welten sein, mhm, ja? Weil ansonsten Gott diese Welt nicht geschaffen hätte. Mhm. Also Leibniz stellt sich das so ein bisschen vor, also jetzt sehr bildlich gesprochen, holzschnittartig. Also bevor Gott eine Welt zur Erschaffung erwählt, erkennt er in seinem eigenen Verstand im Grunde unendlich viele mögliche Weltverläufe, wie Welten sein könnten, die er erschaffen könnte. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, okay, jetzt hat er unendlich viele, wie pickt er da eine raus? Weil für Leibniz klar ist, er wählt die nicht willkürlich, muss es also einen Grund dafür geben. Und der Grund ist, wie gesagt, die Güte Gottes. Das heißt, Gott zieht die eine Welt der anderen vor, weil die eine besser ist als die schlechte. Wenn es jetzt aber unendlich viele gäbe, könnte es ja theoretisch sein, dass es zu jeder Welt, die quasi dann jetzt bildlich gesprochen vor Gottes Auge erscheint, als ein möglicher Kandidat zur Schöpfung, dass Gott dann merkt, ah, ja, die ist schon nicht schlecht, aber theoretisch, ah, die ist, man könnte noch was obendrauf packen an Gutheit, Vollkommenheit dieser Welt. Und dann nimmt er sich die nächste mögliche Welt, die vielleicht besser ist als die vorherige Welt, mhm, und stellt fest, oh, auch für die kann ich, da kann Vollkommenheit noch dazu addiert werden und so weiter. Dann im Grunde entsteht dann eine unendliche Kette. Und das wird aber dann für Leibniz bedeuten, dass gewissermaßen Gott sich wie in so einer Paralyse befindet, wie so einer Kette plötzlich gefangen ist und ja nicht rauskommt, weil er immer wieder eine noch bessere Welt entdeckt, die es wert wäre zu erschaffen. Und jetzt sagt aber Leibniz, und das finde ich jetzt nicht von der Hand zu weisen, wir leben offensichtlich aber ja in irgendeiner Welt. Ja, also hier unser Studio und so weiter, das ist in einer Welt. Also hat Gott geschaffen, weil Gott eben nur mit einem guten Grund erschafft und der Maßstab für einen Grund seine Güte ist, kann es also nach oben hin nicht unendlich viele Welten geben, die immer noch besser wären. Das geht nur nach unten. Aber es muss wirklich dann ein Maximum geben an einer Welt, die tatsächlich die beste aller möglichen Welten ist. Und die entschließt sich dann Gott eben aufgrund seiner Güte zu erschaffen. Woraus folgt, dass diese Welt, in der wir leben, ob es uns passt oder nicht, oder ob wir es ein sind oder nicht, die beste aller möglichen Welten ist.
Sehr interessant.
Genau, es ist sehr theorielastig, aber die Schwierigkeit ist halt, dass im Grunde diese Argumentation nur funktioniert vor dem Hintergrund, dass dass Leibniz klar beweisen kann im Grunde, zumindest meint er das, dass eben Gott existiert und dass ein Gott existiert, der immer zureichende Gründe hat für all seine Handlungen und dass der Maßstab für sein Handeln die Güte ist. Und sobald natürlich jemand das in Frage stellt, bricht im Grunde diese Theodizee von Leibniz auch wieder in sich zusammen. Mhm. Ja. Also wenn in gewisser Weise in Sonderform. Und das sind jetzt alles, sagen wir, verschiedene, wie auf so einem Tablett, ne? Verschiedene Alternativen. Und wir bewegen uns ja jetzt bei der theoretischen Lösung des Theodizee-Problems im Grunde auf einer rein philosophischen Ebene, gar nicht auf der theologischen. Und in der Philosophie ist es leider oft so, also eigentlich fast in allen Bereichen, dass es wimmelt vor Problemen. Und was machen Philosophen? Sie grübeln halt den ganzen Tag und präsentieren Lösungen. Und keine Lösung, die je präsentiert würde, egal zu welchem Problem, ist perfekt. Das ist quasi immer, du kriegst einen Kuchen zugeschoben, ja, isst ihn und stellst fest, ja, der ist ganz gut, aber ja, wenn da Vanillecreme noch drin wäre, wäre es noch besser, ja. Mhm. Also du kriegst nicht den perfekten Kuchen. Mhm. Du kriegst nicht die perfekte Theorie, nicht die perfekte Lösung. Jede der Lösungen, die wir jetzt besprochen haben, haben Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, manche haben auch mehr Nachteile als andere, manche haben mehr Vorteile als andere. Am Ende kann man aber halt nicht sagen, das ist jetzt die Strategie. Ja, die gibt es einfach nicht, sondern es ist letztlich eine Art von Plausibilität am Ende, was überzeugt, auch im Zusammenhang mit anderen Positionen und Überzeugungen, die ich habe, was überzeugt mich im Zusammenspiel mit denen im Letzten am meisten. Ja. Und es ist halt nur etwas, was im Letzten unser Hirn irgendwie befriedigen könnte.
Yeah. Ja.
Und das hat erstmal nichts mit der existenziellen Dimension zu tun, weil ich meine zum Beispiel bei Leibniz jetzt, was hilft es mir am Ende zu wissen, ja, das ist jetzt die beste aller Welten, die Gott hat erschaffen können, wenn ich trotzdem gerade in einer schrecklichen Situation oder irgendein Freund ist in einer, hat eine schwere Erkrankung und so weiter, was nützt es mir dann, ne?
Ja.
Und das ist dann eben die existenzielle Ebene des ganzen Problems.
Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen, wie man damit dann umgeht, auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Tipps überhaupt das richtige Wort ist, es kommt mir so flach vor in dem Kontext, aber vielleicht Herzenshaltungen oder Stützen für den Umgang mit Leid auf einer existenziellen Ebene.
Mhm. Ja, also ich glaube, wie gesagt, für die existenzielle Ebene, also kann mir teilweise natürlich dieses Theoretische schon etwas helfen. Also ich würde, deshalb habe ich am Anfang ja auch gesagt, ich würde die nicht auseinanderreißen, sondern nur unterscheiden. Und ich finde schon, dass auch in solchen philosophischen Erwägungen ein gewisser Trost liegt. Ich erinnere mich ganz gerne, dass ich mal vor Jahren habe ich ein Buch gelesen, das war eigentlich so ein knallhart metaphysisches Buch, sehr analytisch und staubig, trocken und so weiter. Und am Ende hat der Autor aber sich selber die Frage gestellt, ist es nicht auch für Metaphysik, für Philosophie am Ende eine Frage, ist sie tröstlich? Also hat ihre Wahrheit nicht auch damit was zu tun oder was wahr ist philosophisch, ob es tröstet oder ob es nicht tröstet. Und ich fand den Gedanken interessant, eben vor allem von einem Philosophen formuliert zu bekommen. Und ich würde schon auch sagen, dass diese theoretischen, philosophischen Erwägungen zur Lösung des Theodizee-Problems schon auch was Tröstendes haben können. Ich glaube nicht für jeden Menschen gleichermaßen. Gott hat uns ja nicht alle gleich geschaffen, sondern die einen sind halt irgendwie kognitiv zugänglicher als andere dafür vielleicht emotionaler. Ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede. Ich glaube, für manche Menschen kann schon tatsächlich in diesen rein theoretischen Erwägungen ein tröstendes Element drinstecken. Aber ich würde trotzdem sagen, das existenzielle Problem, da haben wir als Christen halt einfach eine Ressource. Mhm. Das auch nochmal anders anzunehmen, weil wir davon ausgehen, dass es eben nicht nur einen fernen Gott gibt, den gottesklassischen Theismus, der eben diese Eigenschaften der Allgüte, des Allwissens, der Allmacht hat und ansonsten mit uns nichts zu tun hätte, sondern dass wir davon ausgehen, dass dieser Gott in der Inkarnation, in der Menschwerdung, was wir an Weihnachten feiern, uns so nah kommt, dass er einer von uns wird. Mhm. Unser Schicksal teilt und eben auch ein Schicksal teilt, zu dem das Leid offensichtlich fundamental dazugehört. Und dass vielleicht wirklich unser Blick auf diesen Gott, der Mensch wird und uns damit an die Seite tritt, eine menschliche Natur annimmt und sogar das Schicksal des Todes mit uns teilt und des extremen Leidens, was eine römische Kreuzigung mit sich führte. Ja, also The Passion führt uns das ganz plastisch vor Augen. Dass offensichtlich dieser Gott uns auch in unseren existenziellen Leiterfahrungen nicht alleine lässt, sondern dass auch Inkarnation, Menschwerdung verstanden sein kann. Und das, finde ich, ist dann wirklich auch existenziell tröstend, als eine Bewegung Gottes hinein in unsere persönliche Leiterfahrung, dieses Schicksal zu teilen. Und damit wird im Grunde die Gestalt des Gekreuzigten zu einer Art von Leidensgenosse. Und zwar für die Leiden aller Menschen zu allen Zeiten, in allen Situationen. Das löst das theoretische Problem überhaupt nicht auf. Ja, das wirft natürlich andere theoretische Probleme auf, die wollen wir jetzt aber hier gar nicht mehr erörtern, weil das wird den Rahmen völlig sprengen. Aber ich glaube halt schon, dass wirklich gerade da das Christentum mit dieser Einzigartigkeit, dass dieser eigentlich absolute Gott, der mit uns nichts zu tun hat, außer dass er uns geschaffen hat und alles im Sein erhält, dass der uns so nahe kommt, dass er uns sogar wirklich in die Leitsituation hinein folgt. Manche Theologen, es gibt eine, ich glaube, es ist eine anglikanische Theologin, Marilyn McCord Adams, die sogar so weit gehen würde und sagen würde, dass Gott dadurch, dass er Mensch wird und auch leidet, Erfahrung macht, die er als Gott nicht machen könnte. Das heißt, dass er auch Mensch wird, um wirklich im Hinblick auf, ich möchte Erfahrung mit euch teilen und sie deswegen machen, die ich ohne euch gar nicht machen könnte. Hm. Und deswegen, um Leidensgenosse im Grunde zu werden, sich auch hineinbegibt in diese ganze dramatische Geschichte von Menschwerdung, von Tod und Kreuzigung. Ja, also das kann sicher eine kräftige, existenzielle Dimension sein.
Ich finde, das ist ein schönes, tröstliches Ende dieser Überlegung, die wir jetzt angestellt haben zum Leiden. Ich finde, einen Leidensgenossen zu haben und dass der noch Gott ist, ist sehr tröstlich. Frau Dr. Xaver, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Hört euch nochmal an. Und vielen Dank, dass du nochmal da warst. Hat echt Freude gemacht, obwohl es ein schweres Thema war.
Ja, die Freude war auf meiner Seite. Und du hättest mich wahrscheinlich wieder mehr bremsen sollen. Aber so ist es halt. Es war sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke.